Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe vom Open Science Radio. Und wie immer mit dabei der Konrad.
Guten Tag. Und Matthias, natürlich auch in alter Frische.
Ja, frisch wie immer.
Oh Mann, Matthias, das Jahr neigt sich zum Ende und unsere Ressourcen auch, unsere Gesundheit sowieso.
Ja, es wird so langsam anstrengend, aber ich glaube, das geht ganz relativ vielen so.
Ja. Das ist irgendwie, hat sich da unsere westliche Zivilisation irgendwie in die falsche Richtung festgefahren, dass sozusagen nochmal vor dem dicken Jahresende nochmal der dicke Sprint kommt. Ich glaube, wir können mit dem Jammern aufhören und jeder weiß, wovon wir sprechen. Aber wir wollten nicht drum herum kommen, nochmal hier einen kleinen Jahresabschluss zu machen und nochmal noch die letzten News und Sachen zu klären, bevor es dann in die kurze Pause geht.
Genau, und wir halten uns auch kurz.
Genau. naja, schauen wir mal.
Ja, hin und wieder gelingt uns das, ja.
Ja, hin und wieder gelingt es. Und wir haben ja auch, ja gut, gucken wir mal, wie wir es heute schaffen. Aber von daher können wir eigentlich gleich in die Hausmeister-Themen einsteigen, ne?
Ja, da ist auch gar nicht so viel. Wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir auf eine andere Domain umstellen wollen. Das zieht sich gerade so ein bisschen. Ich habe aber eine Strategie erarbeitet. an der Stelle vielen Dank nochmal an Erik, der hauptsächliche Developer vom Podlove-Projekt ist. Bei dem habe ich mir einfach so ein Support-Ticket gebucht und habe mit ihm mal das Ganze so ein bisschen durchgesprochen, dass wir da auf keine Probleme stoßen, gerade was mit dem Umziehen der Feeds und sowas ist, um das so angenehm wie möglich für euch zu machen. Und ich denke, das sollte klappen, wie wir das jetzt festgezurrt haben. Ich bin mir bloß nicht sicher, wann ich dazu komme, aber es wird nicht an euch vorbeirauschen, denke ich.
Genau, das wird dann nochmal hier auch wieder zum Besten gegeben. Und die alte Domäne bleibt ja noch eine Weile und wird dann sozusagen geforwardet. Das heißt, da ist nicht mit Brüchen zu rechnen.
Nee, eigentlich sollte nicht. Und wenn doch, dann liegt das an meiner hochgradigen Web-Professionalität.
Weißt du, öfters ist mal so ein einfacher Reset auch gar nicht schlecht, ne? Das ist ja eigentlich auch so, das ist auch sozusagen, ne, zum Jahresende nochmal in sich gehen, meditieren und einfach mal den klaren Cut machen. Passt ja. Dann auch so. Ja, gut, wir versuchen das zu umgehen und hoffen, ihr bleibt uns da gewogen. Gut, dann können wir eigentlich auch gleich, ja, bitte?
Den Aktivismus überlassen wir nämlich anderen.
Ha! Genau.
Goldene Brücke.
Du machst so wunderschöne Brücken. Ach, deshalb bin ich hier. Ja, ganz genau. Also geht in die Kategorie Aktivismus rein und damit meinen wir eigentlich so alles Mögliche, was sozusagen draußen in dieser Welt passiert damit. Und zum einen wollte ich noch mal ein bisschen, ja, noch nicht ganz Revue passieren lassen. Das wollen wir nämlich in einer eigentlich separierten Folge noch mal machen. Aber wir hatten den Workshop angekündigt und ich war auch da, und zwar war das der Helmholtz Open Science Workshop Access to and Reuse of Scientific Software. Warum sie eigentlich den deutschen Titel genommen haben, ist mir gar nicht ganz klar, denn es war dann doch sehr deutschlastig und es ist auch an die deutsche Community gegangen, aber es geht darum, wissenschaftliche Software näher zu betrachten, und das ist eigentlich ein super heißes Thema, und das ist auch allen dort auf dieser Sache klar geworden, dass sozusagen nach, sagen wir mal, Open Data ist jetzt diese ganze Open Source Sache, kommt jetzt ein bisschen zutage, war ja schon immer, hatte überall schon rumgebrodelt und geblubbert, und das war eigentlich mal ein schönes Zusammenkommen von verschiedensten Communities, und das war auch das Spannende daran, dass eigentlich alle Communities ihre eigenen Probleme haben oder eigene Umgangsformen in dieser Thematik besitzen, aber letztendlich doch alle an einem Strang ziehen möchten und sozusagen offene Software auch als wichtigen Bestandteil von oder des Wissenschaftsprozesses sehen und das auch entsprechend dann transparent machen wollen. Also da gibt es viele Aktivitäten. Das war ein sehr toll organisierter Workshop. Der Heinz Pampel war mit dabei und die Kaya Schilliger haben das zusammen gemacht, und noch viele andere waren auch mit dabei, aber das ist, denke ich, sehr gelungen gewesen. Ich habe mich da sehr gefreut. Das war sehr, sehr kondensiert. Ich habe sehr viele interessante Gespräche gehabt und auch diese Sessions, das war ja sehr interaktiv. Also wir hatten ein paar Talks und ein paar Sessions dabei, und das war sehr interaktiv und hat sehr viele wichtige Themen in diesem Bezug oder diesbezüglich angegangen. Ich will da jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Wie schon gesagt, wir wollen da nochmal dediziert eigentlich jemanden ans Mikrofon holen und das nochmal da in aller Gänze und Schönheit aufdröseln. Auch als Teil dieser ganzen Aktion oder im Nachgang dazu gab es noch eine Gründungssitzung der Ad-Hoc AG Wissenschaftliche Software, der Allianz der Wissenschaftsorganisation. Das heißt, hier sind verschiedenste Organisationen wie DFG, HRK, also Hochschulrektorenkonferenz, Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz und alle diese kamen sozusagen zusammen und haben Vertreter geschickt, um eine AG zu gründen, die jetzt erstmal einen Ad-Hoc-Status hat, aber hoffentlich bald eine richtige AG wird, die sich dediziert mit diesem Thema auseinandersetzen soll, Leitlinien entwickeln soll, das dann in die Organisation zurückführen. Und ich kann da vieles dazu sagen, weil ich nämlich in dieser AG bin sozusagen. Ich bin einer der Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz. Und da werden wir auch in Zukunft noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auch hier wieder möchte ich auf spätere Folgen nochmal verweisen, die wir dazu sicher aufnehmen werden. Also für mich ist das ein sehr wichtiges Thema. Ich als Bioinformatiker produziere halt Software, ich nutze Software innerhalb meines Forschungsprozesses und habe daher auch eine gewisse Meinung zu dem ganzen Thema und gut, die ist wahrscheinlich hinlänglich bekannt. Also ich bin da natürlich sehr offen eingestellt und möchte das auch ganz gerne mal festzurren und das auch in diese Organisation als auch in meine eigene Universität dann reintragen. Also das ist, sagen wir mal, hier so als kleiner Teaser mal gedacht. Da kommt sicher noch einiges in naher Zukunft zu dem Thema und wer da Fragen hat, kann sich auch an mich wenden oder Vorschläge und sowas, aber da wird bald noch mehr kommen. Mhm. Noch zum Thema bald kommen ist der 33C3, also der diesjährige Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club steht wieder an, wie immer zwischen den Jahren, also das ist dann der 27. bis 30. Dezember 2016, wie jedes Jahr steht das an und auch dieses Jahr wollen wir wieder einen Open Science Workshop da machen und der ist auch schon organisiert. Der ist dann am 29., ich glaube um 14 Uhr haben wir den angesetzt. Und das ist wieder so als kleines Get-Together gedacht für Leute, die da Interesse haben, sich einfach auszutauschen. Wir werden da so ein bisschen moderiert durch die Thematik führen. Mal gucken, ob wir das machen wie beim letzten Mal oder ob wir noch was komplett anderes erfahren. Aber das ist so der grobe Plan. Muss man ein bisschen gucken, wer da alles aufschlägt. Beim letzten Mal war das relativ gut besucht. Da war ich eigentlich relativ überrascht. Wir haben das ja jetzt schon mehrere Jahre gemacht und das wird immer mehr. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das da genau diesmal umsetzen. Aber letztendlich möchten wir da verschiedene Leute abholen und zusammenführen und mal gucken, ob sich da irgendwelche Aktivitäten daraus entwickeln. Mhm. Auch noch ein vielleicht interessanter Workshop ist von Markus Neuschäfer, der ja auch ein Usual Suspect ist und da viel in der Richtung macht. Der wird auch auf dem Open Science Workshop mit dabei sein, aber er wird auch einen eigenen Workshop zu Open Educational Resources fahren. Das ist am Tag davor, ich muss gerade mal schauen, ich glaube am 28. Und genau. Am 28. um 16 Uhr. By the way, alle diese Sachen sind da im Wiki vom 33C3 schon zu finden. Also da am besten für Details rein, schon auch wegen Raum und derartigen Sachen. Und das wird halt ein Workshop zu Open Educational Resources sein. Ich werde auch hingehen. Und allgemein ist es ein super, super Ort, sich aufzuhalten. Und auch in Bezug auf offene Wissenschaft geht da sicher einiges. Es gibt noch eine andere Session, die uns auch noch irgendwie zugetragen wurde, der Science Hack and Communication Assembly. Also ist dort auch anzutreffen. Assemblies sind meistens eigentlich so an Tischen organisierte Organisationen, also weiß gar nicht genau, was da geht. Aber das lohnt sich auch mal vorbeizuschauen. Ich werde da mal auf jeden Fall hingehen. Problem ist natürlich, wie schon die letzten Jahre, ist dieses Jahr noch etwas verschärft, Karten für den 33C3 zu bekommen. Die sind alle schon weg, zumindest die Komplettkarten. Und ich glaube, es wurde gesagt, es gibt keine Tageskarten. Lasst mir euch das mal so sagen, das ist, häufig wird das im Vorfeld gesagt, aber dann gibt es immer noch welche. Also wer sowieso in Hamburg sein sollte oder keinen weiten Anreiseweg hat, musst du einfach mal morgens früh aufschlagen, dann gibt es das manchmal noch. Aber nochmal, das ist jetzt alles ohne Gewähr. Also wer keine Karte hat, hat da wahrscheinlich jetzt schon, zumindest für die Gesamtzeit, ein gewisses Problem. Gut, das ist aus der Ecke. Wir können auch schon den Blick weiter vorauswerfen und das ist das Jahr 2017. Auch dieses Jahr, also das war eigentlich so als eines unserer Highlights des letzten Jahres zu sehen, würde ich sagen. Was meinst du, Matthias? Mhm. Unser schönes Open Science Barcamp, das war ja schon richtig cool, also da zu sein. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und da hat er auch gesehen, da gab es richtig viele Folgen, die wir da generiert haben. Von da sind wir nochmal sehr dankbar an die Organisatoren, dass wir da so aufschlagen konnten und das begleiten konnten und das ja einfach mal auch in Ton abbilden konnten. Mhm. Und weil das uns so gefallen hat und weil das denen so gefallen hat, werden wir auch nächstes Jahr mit dabei sein. Und das hat sich etwas umbenannt. Das hieß zu dem Zeitpunkt, hieß es Science 2.0 Barcamp. Jetzt wurde es umbenannt ins Open Science Barcamp. Und auch die zugehörige Konferenz heißt jetzt die Open Science Conference. Das wird im März 2017, das Barcamp am 20. und die Conference dann am 21. und 22. stattfinden. Diesmal im wunderschönen Berlin. Und da sind wir, wie schon gesagt, auf jeden Fall anzutreffen. Und das ist, denke ich, ein toller Ort, sich auch auszutauschen. Die Teilnahme vom Barcamp ist kostenlos. Bei der Konferenz habe ich die Preise jetzt nicht parat. Aber zumindest, wer die Hinfahrt oder die Anreise nach zum Camp stemmen kann, ist dann auch letztendlich dann ohne weitere Kosten dort zu finden oder kann da halt auftauchen.
Genau, es gibt auch noch Early Bird Tickets bis zum 14. Februar, sodass man zumindest ein bisschen was sparen kann. Konferenzen sind in der Regel nicht ganz so billig, insofern, weil da auch noch ein Dinner dran hängt und so weiter und so fort.
Genau.
Ich denke, den Modus werden wir ähnlich halten wie beim letzten Mal. Ich fand es eigentlich ganz, ganz eine schlaue Vorgehensweise, ohne das als Selbstbeweihräucherung zu meinen. Aber ich denke, diejenigen, die Initiatoren von bestimmten Sessions sind, abzugreifen und so ein bisschen danach zu befragen, was denn so die Highlights der Session waren, wie so ihr Eindruck war, vielleicht auch so ein bisschen, was sie sich davon erwartet haben und was dann am Ende passiert ist, spiegelt eigentlich ganz gut diese Diversität des Interesses an dem Thema wider. Und ich glaube, das ist an der Stelle eignet sich das besser, um das Bild dieser Veranstaltung nachzuzeichnen als vorher geplante Interviews. Und das war zumindest auch aus den Gesprächen, die sich dann vielleicht ein Stückchen weit auch off the record ergeben haben, war das wirklich cool. Und ich denke, wir werden das in einem ähnlichen Modus wieder machen, also vom Barcamp direkt wieder in so kleineren Episoden berichten, wenn möglich so schnell wie möglich. Also ich glaube, so eine Stunde Verzug hatten wir das letzte Mal drin, haben aber schon während des Tages die meisten Episoden dazu auch veröffentlicht und werden dann nochmal eine ausführlichere Folge wieder als Vorbereitung machen. Das Programm der Open Science Conference ist auch schon veröffentlicht und da sind eine ganze Menge interessanter Speaker wieder drin, wie zu erwarten war, wieder sehr politisch, weil gerade solche Themen wie die European Open Science Cloud jetzt mit den ersten Berichten und Ergebnissen der High-Level Expert Commission oder wie auch immer sich das schimpft, genau, greifbarer wird. Ich denke, da werden wir auch aus der Richtung wieder ein, zwei wirklich interessante Beiträge haben.
Genau. Wir haben natürlich auch noch technische Sachen durch die Poster. Es gibt eine Poster-Session und da gibt es auch schon sehr coole Sachen gelistet. Also Deep Green zum Beispiel ist da aufgelistet, Poster und so. Also das kann man sich jetzt schon mal im Vorfeld anschauen, um sich da auch zu schon mal einzufinden und überlegen, ob sich das lohnt, dahin zu gehen. Also ich würde das auf jeden Fall empfehlen, wer da Interesse hat auf diesem Gebiet. Gut, dann ist das schon so an Aktivitäten, die unsererseits jetzt irgendwie naheliegen, abzuschließen. Dann können wir in die nächste Section Open Access und Lizenzen eingehen. Dann gibt es dieses Dokument von den drei nationalen Akademien der Wissenschaften. Habe ich jetzt gar nicht mehr ganz auf dem Schirm. Da ging es, glaube ich, um die Publikationen und Empfehlungen dazu, wie man entsprechend publizieren sollte. Hast du das noch näher auf dem Schirm?
Genau. Das finde ich auf dreierlei oder auf mehrerlei Schichten interessant. Das ist jetzt keine bahnbrechende Veröffentlichung. Das ist mehr oder weniger halt auch bloß in Anführungsstrichen eine Erklärung. Aber ich finde die auf mehreren Ebenen interessant. Zum einen finde ich die Zusammensetzung derjenigen, die sich da geäußert haben, interessant. Ne? Die Leopoldina als die als der deutsche oder die deutsche Vertreterin der Akademien der Wissenschaften, ehemals eine aus der Naturkunde kommende Forschungseinrichtung, nimmt die Leopoldina mittlerweile für Deutschland sozusagen in internationalen Wissenschaftsgremien eigentlich die meisten Aufgaben wahr, der Vertretung. Dann die Royal Society aus Großbritannien und die Akademie des Science, ich weiß es nicht, wie es in Französisch sagt, aus Frankreich, wie gesagt. Und gerade auch die Beteiligung der Royal Society, von der man das in Europa natürlich erwartet, dass die bei sowas gerne und offen mitmachen, weil sie ja schon seit langer, langer Zeit Open Access als das idealisierte Modell vorantreiben, das würde man erwarten, aber gerade mit Hinblick auf die in 2016 stattgefundenen politischen Entscheidungen in Großbritannien, finde ich das nochmal einen interessanten Aspekt hier zum Jahresende, nochmal diese nicht auf Großbritannien bezogene Perspektive auch in solchen Dingen nochmal festzusetzen. Dann finde ich die Argumentation interessant an dieser Erklärung. Die fangen nämlich an, über die Historie des wissenschaftlichen Publizierens, denn darum geht es in dieser Erklärung, um den Modus des wissenschaftlichen Publizierens, über diese Masse dann zwei Dinge aufzugreifen. Und das eine ist der Druck, der auf die Wissenschaftler entsteht, gemäß des uns allen bekannten Slogans, würde ich jetzt fast sagen, publish or perish. Na, also der Erwartungsdruck und der Veröffentlichungsdruck, um wahrgenommen zu werden in der Community, würde ich mal ganz, ganz heruntergebrochen und einfach sagen. Gemischt mit einem Modell, was wir seit vielen, vielen Jahren eigentlich kennen unter Predator Journals. Hier geführt eigentlich unter Pseudo-Zeitschriften.
Ja,
ne? Genau. Sie zielen also weniger darauf ab, auf diesen Aspekt von Predator Journals zu geben, auf das wirtschaftliche Ausnutzen dieser Situation und gehen hin zu dem qualitativen Argument der Pseudo-Zeitschriften im Sinne von pseudowissenschaftlicher Zeitschriften, weil nämlich der Qualitätsanspruch dieser Zeitschriften überhaupt nicht wahrgenommen oder nicht erfüllt werden kann. Ne? Und diese Herangehensweise aus diesen beiden Perspektiven finde ich für eine Veröffentlichung auf dieser politischen Ebene schon nicht uninteressant.
Auch diese klare Wortwahl, dieses Pseudo-Zeitschriften, das ist eigentlich gut, denn häufig wird das dann wirklich so mit Open Access zusammengeworfen, was diese Zeitschriften nicht sind. Mhm, es sind keine Zeitschriften. Es geht einfach darum, Geld abzugreifen für eine Dienstleistung, die nicht erbracht wird, nämlich das Organisieren von sauberem Peer Review und derartigen Sachen. Genau. Und von daher ist es eine gute Wortwahl. Ja.
Was letztendlich in dieser Erklärung steht, sind oder gefasst wird, sind Grundprinzipien guter wissenschaftlicher Veröffentlichung. Und sie sagen selber, dass die Mehrheit der existierenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften tatsächlich bereits nach diesen Minimalbedingungen im Grunde funktioniert und arbeitet. Sie sagen aber gleichermaßen, dass einige wenige es genau nicht tun. Jetzt fragt man sich natürlich, jeder hat, glaube ich, jetzt dasselbe Bild und dieselben drei Namen auf dem Schirm, von denen mindestens einer, glaube ich, die hundertprozentige Übereinstimmung in allen, die jetzt zuhören, ist, mit Else vorne und vier hinten. Nein, beiseite. Und das, was sie dann unter diesen vier Richtlinien oder vier Leitgedanken formulieren, ist sozusagen eigentlich der Common Sense. Na, also dass es um eine effiziente und hochwertige Verbreitung wissenschaftlicher Informationen gehen muss, dass Interessenskonflikte zu vermeiden sind. Da geht es insbesondere auch in der späteren Ausführung um Interessenskonflikte bei den Review- und Entscheidungsprozessen. Also dass Reviewer auch ganz klar eigentlich anzeigen müssen, wenn es Interessenskonflikte und sei es auch nur fachliche Interessenskonflikte gibt, dass die faire Prüfung von, also dass das faire Begutachten von Artikeln sicherzustellen ist. Wobei ich bemerkenswert finde, dass sie genau hier Begutachtung vermeiden, den Ausdruck. Und ich bin mir nicht sicher, was das soll, weil die Prüfung ist, also es ist ja keine reine Prüfung, es ist ja eine Bewertung tatsächlich. Mhm. Ne? Und zwar danach, wie die Prüfung ist, fachlich richtig und die Bewertung danach folgt, veröffentlichungswert oder nicht. Gerade wenn wir von Nicht-Online-Zeitschriften reden, sondern von gedruckten. Also welche Artikel kommen letztendlich tatsächlich in die jeweilige Ausgabe der Zeitschrift. Finde ich einen interessanten Aspekt. Und dass die Bearbeitung von Entscheidungsprozessen zur Veröffentlichung von wissenschaftlichen Artikeln im Prinzip vollständig in der Entscheidungsgewalt von anerkannten Wissenschaftlern bleiben. Was ich hier bemerkenswert finde, ist, in dem Moment, wo du wieder von anerkannten Wissenschaftlern redest, bestätigst du sozusagen das oder heißt das System oder akzeptierst das System, was du im Vorhinein kritisiert hast, nämlich dieses Publish to Perish, um Reputation zu erlangen. Also hier sind sie genau nicht nicht ausschließend genug, finde ich. Weil das ist sozusagen der Aspekt, der an dem es wieder schwierig wird, was festzulegen, was ein anerkannter Wissenschaftler ist. Ne? Der mit dem höchsten Hirsch-Index oder wie auch immer das heißt. Ich bin so schlecht, was diese ganzen Indizes angeht.
Ja, die gibt es auch wie Sand am Meer, von daher.
Ja, ja. Genau. Wie Abmahnungen bei Elsevier.
da kommen wir noch
hin. Ja, genau. Spannend. Und was sie danach machen, sie versuchen diese Leitgedanken, diese Leitlinien dann tatsächlich nochmal auszuformulieren, und zwar argumentativ auszuformulieren, was sie damit eigentlich meinen. Und das ließ sich in den 5 Punkten sind es, glaube ich, die sowas wie Richtlinien zur Prüfung, auch hier wieder das nicht Begutachtung, sondern auf die Prüfung abgehoben, was den Review und die Entscheidungsprozesse angeht, was den Status der Prüfer angeht, was die Publikation letztendlich in offenen Archiven und auch die Publikation unter Open Access Bedingungen angeht. Und auch in dieser Argumentation dieser 5 Punkte gibt es eine Reihe von kleineren Details, die recht interessant sind, die man aber einfach nachlesen kann. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das jetzt für wahnsinnig viel Wellen gesorgt hat, diese Erklärung. Aber ich fand viele Details hier ziemlich fast wieder sich widersprechen. Also zum einen sind sie halt sehr konkret und zum anderen bleiben sie sehr vage. Ne? Also sie adressieren ein konkretes Problem. Sie verlangen oder sie erstellen Richtlinien, nach denen man sich möglichst halten soll und was viele auch schon tun. Und auf der anderen Seite fassen sie nicht die Prozesse an, die Teil des Problems sind. Und das finde ich schon wiederum bemerkenswert. Mhm. Ich habe gar keine abschließende Meinung dazu, aber das ist was mir einfach auffiel.
Ja, aber du hast natürlich schon recht, wenn man muss sich immer vor Augen halten, aus welcher Ecke das kam und dass es dann doch dafür schon relativ progressiv ist. Ne? Also das ist, muss man sagen, ist so, genau. Also das klingt jetzt irgendwie gemein, aber diese Forschungsorganisationen sind halt doch sehr behäbig. Ne? Das ist, da musst du einen Konsens allgemein finden. Von daher, das, was du am Anfang schon meintest, ist es doch sehr schön, das aus dieser Ecke so zu hören.
Genau, ne? Also ein sehr fortschrittliches Argument, was ich fand, ist beispielsweise, dass sie natürlich darüber nachdenken, das Peer-Review-Verfahren weiterhin anonymisiert vornehmen zu lassen, aber dass die nach der Veröffentlichung des Artikels auch darüber nachgedacht werden kann, die Reviews mit zu veröffentlichen.
Ne? Und das ist schon mal ein guter Schritt, ja.
Genau. Mhm. Und das finde ich gar keinen schlechten Zwischenschritt auf so einem Weg zu so einem Open Peer Review Prozess, genau das Verfahren zu wählen. Denn warum auch nicht? Ich meine, in dem Moment, wo es veröffentlicht ist, ist es ja bewiesen, dass es, nehmen wir mal an, im Idealfall, dass es eine entsprechend hohe wissenschaftliche Qualität aufweist, fachlich zumindest anscheinend richtig oder wissenschaftlich korrekt ist. Und dann spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, diese Reviews mit zu veröffentlichen. Mhm. Gleichermaßen sagen sie, dass die Reviews natürlich auch nicht überbordend formuliert sein sollen, sondern es reicht im Prinzip eine kurze und knappe, aber nachvollziehbare und faire Empfehlung auszugeben an die Redaktion, die letztlich dann über Entscheidung zur Annahme oder zur Ablehnung des Artikels herangezogen wird. Was Sinn macht an der Stelle, dass sie sozusagen das einmal sagen, es könnte veröffentlicht werden, das andere, aber nicht zusätzlich noch Arbeit damit verursachen wollen. Also es ist alles in allem eine Erklärung, die sich ganz interessant liest und viel Stoff zur Diskussion hat tatsächlich. Ja, wieder zu viel Zeit in Details verbracht.
Nee, das ist doch gut. Also vor allem eben aufgrund der Tatsache, aus welcher Perspektive oder aus welcher, von welcher Organisation das kommt, ist natürlich schon relativ, oder aufgrund der Tatsache, dass es von einer relativ wichtigen Organisation kommt, ist das, denke ich, auch mit dieser Tiefe doch gut anzugehen oder gerechtfertigt.
Genau.
Ähnlich wichtig kann man auch den nächsten Punkt sehen. Und zwar hat das BMBF bei seinen Förderrichtlinien jetzt auch eine Open Access Klausel hinzugefügt. Das ist vielleicht nicht, wie stark kann man es sagen? Eigentlich,
Sie haben, also was Sie gemacht haben, ist, Sie haben ja im September Ihre Open Access Strategie veröffentlicht. Das BMBF jetzt.
Genau. Ne?
Und was von vielen kritisiert worden ist, damals insbesondere vom Marco Tulnay auf dem TIB-Blog, ist, dass diese Strategie in der Ausführung noch sehr vage war, sehr unkonkret war. Ne? Also sehr überbordend strategisch und sehr wenig.
Wie häufig bei solchen Sachen,
genau, ja. Sehr wenig handlungsorientiert. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben im Prinzip die Bedingungen ihrer Open Access Strategie konkretisiert, aber nicht in der Strategie selber und nicht in einem zusätzlichen Paper, sondern in der Förderrichtlinie für konkrete Fördervorhaben. Und hier geht es insbesondere um zwei. Das eine ist eine Maßnahme, Fördermaßnahme im Bereich Migration und gesellschaftlicher Wandel. Und zum anderen geht es, das habe ich nicht ganz so auf dem Schirm, um einen Call im Bereich der Geriatrie, also Altenpflege im weitesten Sinne. Und in beiden sind sehr, sehr explizit jetzt die Veröffentlichungsmodi genannt. In der Bekanntmachung zur Förderrichtlinie für die Migration, für das Migrationsvorhaben, beziehen sie sich tatsächlich sowohl auf den grünen als auch auf den goldenen Weg und nennen auch sehr explizit, dass eine Zweitveröffentlichung erwünscht ist und dass die innerhalb der Embargofrist von 12 Monaten auch veröffentlicht werden sollte oder muss.
Das ist ein feiner Unterschied, aber der wichtig wäre.
Genau. Warte, ich habe den, das ist unter Punkt 6, den sonstigen Zuwendungsbestimmungen. Der Paragraph 5, glaube ich. Erscheint der Beitrag zunächst nicht in einer der Öffentlichkeit unentgeltlich elektronisch zugänglichen Zeitschrift, so soll der Beitrag gegebenenfalls nach Ablauf einer angemessenen Frist der Öffentlichkeit unentgeltlich elektronisch zugänglich gemacht werden. Das heißt also, du musst, wenn du es nicht in einem Journal...
Das ist weich, oder?
Soll... Stimmt, mir fehlen heute die Worte. Es ist sozusagen nicht bestrafbar.
Ja, ganz
klar,
genau.
Stimmt, es ist weich formuliert. Aber es steht zumindest drin. Ja? Was man auch ankreiden kann oder kritisieren kann, ist auch hier wieder die Embargofrist. Ne? 12 ja. Monate sind im heutigen Wissenschaftsbetrieb, glaube ich, auch noch immer eine sehr lange Zeit, insbesondere in der Geriatrie, die natürlich sehr, sehr stark an der Schwelle zur Medizin auch steht, wäre, glaube ich, genau das, nämlich das Auslassen einer Embargofrist oder eine kürzere Embargofrist zumindest, deutlich sinnvoller.
Ja, wir haben das ja schon mal an anderer Stelle diskutiert, genau. Immer wenn es um diese Embargofristen geht. Sehen wir es mal als ersten Kompromiss, ja. den man dann vielleicht langfristig auch abbauen kann. Seien es 12 Monate, 6 Monate sind ja auch relativ häufig. Vielleicht wird es dann immer runtergekocht auf 3 Monate und dann ein und dann haben wir es vielleicht bald ganz weg. Also das ist, sagen wir mal, als der Weg zu sehen, aber noch nicht als das Ziel.
Ja. Was ich bemerkenswert an der Stelle finde, ist tatsächlich, dass sie nicht ihre Strategie konkretisieren, sondern die Konkretisierung von Fall zu Fall innerhalb der Fördermaßnahmen. Na, auch das ist, glaube ich, so ein Stückchen weit so ein Übergangsmodus, der es ihnen erlaubt, einfach von Fall zu Fall doch noch ein bisschen anders zu entscheiden.
Vielleicht auch erstmal ein Testballon, also ja, um zu sehen, wie das so läuft.
Ja. Also wir werden das weiter beobachten. Es ist zumindest ein absolut begrüßenswerter Schritt. Der darf gern weitergegangen werden und vielleicht gern auch in größeren Schritten. Aber hey, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und solange es durch den Winter kommt, ist alles okay.
Genau, und durch den Winter kommen, schlagen wir die Brücke, das ist vielleicht auch das Thema, lustigerweise bei zwei irgendwie ganz ähnlich gelagerten Sachen. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, du hast sogar kurz davor hattest du getwittert, wir hatten es erwähnt, machen wir mal einen Schritt zurück. Wir hatten es und wir hatten das schon mal erwähnt, es gibt ja eine Lizenzierung, ich weiß gar nicht, wer genau alles mitdrängt, aber auf jeden Fall ist das Problem folgendes, dass irgendwie den Universitäten und Forschungsinstituten mittlerweile klar wird, dass sie Elsevier einen Haufen Geld geben und das eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt ist. Und dann wurde, sozusagen, ist das eine Taskforce? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie man es nennen möge. Auf jeden Fall ein Gremium eingesetzt, das diesen wunderschönen, tollen Titel Deal, wo bei dem es darum ging, sozusagen neue Verträge auszuhandeln mit Elsevier.
Genau, so eine Verhandlungskommission oder wie man auch immer das benennt, seitens der HRK, die da Wortführer sind oder Schriftführer.
Es ist sogar die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, aber vertreten durch die HRK.
Genau.
Das heißt, da sind wirklich so ziemlich alle mit dabei hier in der Wissenschaft. Und wir hatten uns ja schon ein bisschen lustig darüber gemacht, sozusagen das Ding Deal zu nennen und haben da ein bisschen gezweifelt, dass das wirklich Zähne hat. Aber es hat Zähne. Muss man jetzt wirklich sagen, das ist, ich war erstaunt, dass es doch wirklich so weit kommt. Und du hast, glaube ich, wirklich an dem Tag oder davor, ja, wo diese Meldung kam, hattest du noch gefragt, wie sieht es eigentlich mit Deal gerade aus?
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, ob das, hattest du ein Händchen gehabt, du hast die Vibrationen im Universum gespürt. Auf jeden Fall ist es nicht zu einer Einigung bisher gekommen und ist es jetzt so, und ich kann das auch aus meiner eigenen Praxis hier als Wissenschaftler sagen, wir haben von der Universität eine E-Mail bekommen, aufgrund der Tatsache, dass es bisher noch zu keiner Einigung kam, werden wir einige Zeitschriften ab 2017, ab 1.2017 nicht mehr erreichen können, werden wir von der Uni aus nicht mehr Zugriff drauf haben. Mhm. Und das muss ich sagen, dass es so weit kommt, hat mich sehr überrascht. Ich freue mich drüber, dass das jetzt wirklich mal so durchgezogen wird, dass die harten Bandagen daraus geholt werden und dass es wirklich mal Konsequenzen gibt. Ja, das ist zumindest ein netter Aufschlag. Idealerweise einigen sie sich gar nicht und die Leute kapieren endlich mal, hey, hier läuft was nicht falsch. Also ich sehe das mehr so als Aufrüttler für viele Leute, die halt sagen, ja, das ist schon alles ganz toll und so. Dass man sich da doch mal Gedanken macht, kriegt man hier eine Leistung, für die man doch sehr, sehr teuer bezahlt, wirklich? Und ist es uns das wert oder gibt es nicht alternative Modelle, die uns diese wissenschaftliche Kommunikation nicht wirklich besser machen lassen? Und von daher begrüße ich das sehr und bin mal gespannt, wie das da weitergeht.
Ja, und ich finde, man hörte relativ vergleichbar wenig dazu und auch nach Bekanntwerden dieser Lage, die jetzt vorherrscht. Ich glaube, Elsevier hat von ihrer Seite auch dann die Gespräche für dieses Jahr eigentlich nicht mehr fortsetzen wollen. Man will sich dann im neuen Jahr, glaube ich, wieder zusammensetzen. Und ich finde, man hört relativ wenig dazu. Aber wer sich dazu geäußert hat und das wiederum relativ ausführlich ist, Timothy Gowers, ne, kennen wir alle, glaube ich, von oder auf zweierlei Wegen. Zum einen als Mathematiker, der die Crowd für das Lösen von mathematischen Problemen nutzt in seinem Blog. Und zum anderen als jemand, der Initiator oder zumindest Mitinitiator.
Initiator, glaube ich sogar, ja.
Ja. Wie auch immer, ja. Des Boykotts von was, Elsevier? Ja, ne?
Cost of Science.
Genau, wegen Cost of Science.
Ja, Cost of Knowledge.
Cost of Science. Cost of Science ist eigentlich nicht, das könnte die nächste Stufe werden.
Nee, das ist, ich finde, das auf Knowledge zu machen, ist eh noch besser. Das ist sozusagen da will man hin, Science ist ja sozusagen das Werkzeug, um Wissen zu erlangen. Das ist
der gesellschaftlichere Anspruch.
Genau. Ja.
Und was ich da auch wieder bemerkenswert finde, ist tatsächlich, guckt in die Kommentare, lest die Kommentare. Da steckt auch echt nochmal Beef drin. Nicht in allen, bei weitem nicht in allen, aber es gibt einige, die da sehr ausführlich ihre Sicht noch da mal dargelegt haben, und es gibt einige, die tatsächlich die zwei Aspekte bemängelt haben, die auch wir schon bemängelt haben, nämlich zum einen das Thema, naja, verdeckte Verhandlungen, ne?
Ja.
Und zum anderen das Thema, was damit so ein bisschen zusammenhängt, die große Preisfrage, die auch nicht klar ist. Und ich hatte so ein bisschen hin und her auch mit Heinz Pampel auf Twitter, ganz kurz nur, weil ich halt gesagt habe, okay, warum macht man das nicht öffentlich? Würde man nicht öffentlich, wenn man das Ganze öffentlich macht, mehr Druck erzeugen, mehr Argument oder mehr Gewicht in seine eigene Argumentation packen gegenüber Elsevier? Und Heinz meinte, naja, ist ja klar, du würdest im Prinzip deine Verhandlungsposition eigentlich schwächen, wenn deine Forderungen von Anfang an schon klar werden. Was ich nachvollziehen kann, aber nicht auf der Ebene. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Und ich kann es noch nicht mal so richtig begründen. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so ein Bauchgefühl. Aber warum? SEW weiß, was die eigentlich wollen. Und ich glaube, man verschenkt sich in dem Moment die Chance, neben den hochrangigen Vertretern, die da mit am Tisch sitzen, und derjenigen, in deren Auftrag sie da am Tisch sitzen, das ist ja nur ein Akteur, nämlich die Wissenschaft selber. Der viel, viel größere Akteur und der vielleicht auch mit der ein bisschen breiteren Durchsetzungskraft über lange Zeit ist vielleicht eher hier an der Stelle die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das hätte man cleverer nutzen können.
Ja, noch als zusätzlichen Hebel, ja, ganz genau. Man muss natürlich auch sagen, ich bin erstaunt, wie weit das auch außerhalb der wissenschaftlichen Community wahrgenommen wird. Ich glaube, sogar auf Boing Boing gab es sogar auch irgendwie was dazu, und also alle Mainstream-Medien haben das eigentlich aufgegriffen. Also ich denke, da entsteht schon guter Druck, und natürlich wäre es das nett, das jetzt noch durch Transparenz irgendwie noch zu unterstreichen, dass man da sich auch wirklich mit beschäftigen kann. Aber ich denke, die Position von Elsevier ist hier doch sehr, ja, eingeengt. Also sie stehen unter Druck auf jeden Fall. Mhm. Gut. Ich habe noch eine andere E-Mail bekommen von meiner Universität. Ja. Nicht nur, dass wir auf gewisse Zeitschriften, by the way, sind, glaube ich, nicht alles, nur einige Zeitschriften nicht zugreifen können. Ich habe noch eine andere E-Mail bekommen, und zwar, ich mache ja auch Lehre an der Universität Würzburg, und da gibt es eine Installation von Moodle, also ein, ja, wie nennt man das eigentlich, ein
Lernmanagementsystem?
Lernmanagementsystem, dankeschön, ganz genau. Und da wurde ich darauf hingewiesen, dass ich ja jetzt überprüfen müsse, ob ich irgendwie urheberrechtlich geschützte Werke habe oder einfließen lassen habe in meine Vorlesung, und dass ich das ja korrigieren oder beseitigen müsse oder checken müsse zumindest, oder belegen müsse, dass das halt sozusagen nicht ein Problem darstellt. Und dann fragt man sich, warum muss ich das machen? Und dann auch hier ist wieder ein Deal geplatzt oder nicht weitergeführt worden. Und zwar, die Universität und auch die Bundesländer eigentlich haben einen Rahmenvertrag mit der VG Wort, also mit der Verwertungsgesellschaft Wort, die, keine Ahnung, die Autoren und derartige Leute repräsentiert. Und ich weiß gar nicht, wie die das Geld irgendwie ausschütten, was auch immer. Auf jeden Fall steht hier mal wieder ein großes Interesse der Allgemeinheit gegen, sagen wir mal, eine sehr, sehr kleine Interessengruppe. Wie auch immer, auf jeden Fall, ist dort das Problem, dass die VG Wort sagt, ja, hier die Leute, die wir vertreten, haben irgendwie Rechte und dafür müssen wir Geld bekommen, und ihr gebt uns nicht genug Geld, oder wir wollen diesen Deal so in dieser Art, wie er besteht, nicht weiterführen. Und da gibt es auch hier wieder eine Gruppe, die das sozusagen jetzt diskutiert und da versucht, einen Konsens zu finden. Aber der ist bis heute, also 20. Dezember 2016, meines Erachtens noch nicht gefunden worden. Und das heißt, hier werden große, große Mengen an Vorlesungen derartigen Sachen einfach in die Tonne getreten, um nicht in juristische Probleme zu gelangen. Es gibt einen schönen Artikel auf golem.de und das ist also eigentlich mehr so eine IT-Seite und die nennt so schön hier Unis starten die Post-Urheberrecht-Ära und der Autor meint auch im Endeffekt, letztendlich wird es dazu führen, dass es einfach schwarz gemacht wird und sozusagen jetzt der Lehrende jetzt sozusagen in sich in so einer juristischen Grauzone, beziehungsweise schon fast Schwarzzone, bewegt und Frage ist, wem jetzt hier wirklich geholfen ist mit der ganzen Sache.
Also ich glaube, die aktuellste Entwicklung dahingehend ist, dass es einen Vorschlag, wenn ich mich nicht täusche, aus dem Bildungsministerium in NRW gab, der, ich glaube, jetzt für alle erstmal gelten wird, dass man tatsächlich bis noch für das kommende Jahr in dem bisherigen Modus verbleibt. Das heißt, dass die Einzelmeldungen der verwendeten Unterlagen für die digitalen Semesterapparate, um die es ja letztendlich geht, dass die nicht erfolgen muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Stückchen weit von der VG Wort einfach auch das Problem ist, wie macht man das, wie setzt man das auch technisch um, weil da ja nicht nur auf Seiten der Meldenden ein Aufwand entsteht, sondern auch auf Seiten derjenigen, die die Meldung bekommen. Nämlich der
vielleicht sollten wir das noch kurz erläutern, weil ich das relativ oberflächlich gesagt habe. Letztendlich geht es darum, dass die von einem Modell letztendlich weg wollten, sozusagen hier, dass man sagt, okay, hier ist so sozusagen ein Rahmenvertrag und stattdessen soll es dann zu solchen Einzelmeldungen kommen. Das heißt, man müsste für jedes Werk, für jeden Vortrag oder etwas in der Art, müsste man sagen, was man da genutzt hat und was damit eingeht und derartige Sachen, was natürlich auch verwaltungsmäßig einfach eine Zumutung ist.
Ja, genau. Ja, und da gibt es jetzt erstmal eine Übergangslösung, die bis zum Herbst, ich glaube bis September 2017 gelten soll. Ah, ja. Okay. Und dann wird neu verhandelt werden oder bis dahin soll die endgültige Lösung gefunden werden. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert, weil das ja schon für 2016 eigentlich angedacht war. Das ist das erste Mal, dass es jetzt so öffentlich geworden ist und vor allen Dingen so in der Breite auch mal durchexistiert wurde. Also, dass die VG Wort da mit Nachdruck auch dieses Ziel verfolgt hat. Aber ich glaube, das war auch für 2016 schon geplant und da wurde es nochmal nach hinten geschoben. Jetzt haben wir nochmal eine Situation, dass das geschoben ist. Aber ich denke, da wird irgendwann eine Möglichkeit gefunden werden müssen. Und die kann eigentlich aus meiner Sicht nicht sein, dass die VG Wort da der Treiber ist.
Ja, und man muss natürlich sagen, wir sind da schon sehr, sehr scharf vorbeigeratscht. Also bin auch schon durch meine Sachen durchgegangen, weil wir eben hier ganz klar aufgefordert wurden, das zu machen. Das heißt, da wurde schon eine Menge Manpower reingesteckt, jetzt hier aufzuräumen und derartige Sachen. Also es ist schon, interessant mal wieder. Also deshalb auch diese Parallele sozusagen. Ich habe hier wirklich, wirklich musste in Aktion treten, beziehungsweise war hier wirklich sozusagen eingeschränkt von dieser Sache. Naja.
Ja, es ist, dieses Urheberrecht ist an der Stelle aber auch wirklich, wirklich schwierig.
Ja,
und durchaus verständlich, aber diese ganzen Wahrnehmungsgesellschaften, ob es jetzt die VG Wort oder die GEMA ist, ich finde genau das ist der Punkt, an dem es auch immer merkwürdig und krude wird.
Ja, man sieht natürlich da auch, das auch als persönlich zumindest, als weitere Motivation für Open Access. Ne? Ja. Wenn alles, was irgendwie Open Access verfügbar ist, kann ich ohne Probleme in eine Vorlesung einbauen. Und ich kann es leider nicht überall machen, weil ich einfach gewisse Sachen auf gewisse Reviews oder was auch immer verweise, auch in Vorlesungen, wo das halt nicht der Fall ist. Und ich habe es noch nicht publiziert oder noch nicht, aber habe ich es sogar auf GitHub getan? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte nämlich meine Vorlesung eigentlich wirklich komplett OER machen und auch diese Sachen einbinden. Und da habe ich mir so eine Lösung gemacht, dass ich in meinem Skript habe ich ein Tool, was die Sachen sozusagen runterlädt, also die ein PDF zum Beispiel runterlädt, das Ding dann konvertiert in ein JPEG und dann da das Bild rausschneidet, was ich einfügen möchte. Das heißt, ich bin sozusagen auf der sauberen Seite. Ich habe hier nichts irgendwie Copyright-Technisches untergebracht. Ich habe natürlich die technische Möglichkeit, sich das selber zu generieren geboten. Aber das ist super viel Aufwand. Deshalb habe ich es auch, glaube ich, noch nicht gänzlich. Das hat noch nicht ganz gepasst. Das ist super viel Aufwand, gerade wenn man dann auch noch irgendwie jetzt dieses Rausschneiden sozusagen programmatisch macht und dann immer die Koordinaten raussuchen muss und derartige Sachen. das wäre so viel einfacher, wenn das einfach alles schön Open Access wäre. Ich ziehe mir das Bild runter, ich baue es in meinen LaTeX-File ein, ja, und die Sache ist fertig. Und dann kann man sich einfach so runterziehen, ohne dass es geht. Und das ist halt ja, wieder so eine von diesen vielen kleinen Konsequenzen, die halt konsequent durchgeführtes Open Access hätte.
Ja, das ist dieses Selbermachen über Skripte. Das ist A, auch kompliziert, sodass es nicht jeder machen kann.
Ja.
Na, also auch da hast du im Prinzip eine Lösung, die genau nicht jedem zur Verfügung steht.
Absolut.
Absolut. Und es ist natürlich dahingehend schwierig, weil am Ende ist das wieder ein Weg, wo sich so Verwertungsgesellschaften wie die VG Wort nicht ums Detail drum kümmern werden, sondern erstmal vermuten werden, dass das ebenso entgegen ihrer eigenen Wahrnehmungsinteressen, genau, steht und damit illegal ist. Ne? Und am Ende, ja, bist du
wieder nachrichtlich, ja,
wichtig.
Das kann sehr gut sein, ja. No. Das ist, es ist definitiv Graubereich, ja, wenn nicht sogar schon überschritten. Also sehe ich auch ganz genauso und mitunter deshalb ist es auch noch nicht online, aber ja, man muss da Lösungen finden. Noch eine andere Sache ist halt immer noch, ich bin immer noch überlegen, ich glaube, wir hatten das mal beim Community Call, beim Open Science AG Call mal besprochen. Eigentlich müsste man so ein Repo an Sachen haben, wo Bilder aus solchen Zeitschriften nachgebaut wurden, also aus bestimmten Reviews oder sowas in der Art, muss man sich vielleicht in der eigenen Community irgendwie organisieren oder so, aber dass man einfach sagt, okay, dieses Bild ist so wichtig und das hat jetzt mal hier jemand nachgestrickt, so wie es auch wahrscheinlich bei Wikipedia häufig zu finden ist. Das sind einige Sachen, die sind einfach relativ hochwertig und die sind wahrscheinlich relativ stark an anderen Sachen angelehnt,
ja,
und das wäre noch eine Möglichkeit, dass man einfach sozusagen offene, noch nicht komplette OER, also nicht offene Bildungsressourcen hat, aber zumindest so die Grundlagen dafür.
Ja.
Ja. Na gut, anyway. Aber das ist, wie schon gesagt, bitte einfach sauber Open Access machen, dann ist das alles gegessen.
Ja. Während du in der vergangenen Zeit permanent Mails von deiner Uni bekommen hast, habe ich permanent Tweets bekommen. Merkwürdigerweise. Und irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, ich bitte da um Entschuldigung, aber ich weiß nicht mehr, aus welcher Richtung es kam. Irgendwer hatte mich darauf hingewiesen, dass es in den Niederlanden eine neue Open Access Plattform gibt. Okay. Und genau, das ist die erste Reaktion, die man hat. Und die zweite Reaktion, die ich mittlerweile habe, ist, wait, noch eine? Also, ne, es gibt halt einfach schon auch wirklich mittlerweile Akteure, Plattformen, Open Access Journals, Repositories, Preprint Archives, die unterstützenswert genug sind und sich im Markt bereits so ein Stückchen weit festgeklammert haben. Noch nicht festgesetzt vielleicht, aber zumindest festgeklammert haben. Und mein erster Gedanke ist immer, hey, warum noch eine? Warum nicht ein bisschen Energie und Wissen bündeln und gucken, dass man das, was da ist, stärkt und für sich nutzen kann. Also habe ich die Herrschaften dieser Plattform mit dem Namen SciPost mal angeschrieben und habe genau das so gefragt, so in dem Duktus, hey, jeder Player, der irgendwie wahrhaft Open Access ist und sich etabliert, ist auf jeden Fall willkommen. Aber warum eigentlich nicht sich irgendwo mit angliedern? Warum was Eigenes aufbauen und wieder Kosten und wieder und Manpower sozusagen eigens dafür aufwenden müssen?
Und das System fragmentieren.
Genau. Und dann gab es so ein bisschen hin und her und die schickten mir dann so ein paar Links, dass ihr Anspruch sozusagen wäre, über Open Access hinauszugehen. Sie würden das mit dem Open Peer Review ernst nehmen. Sie würden einen besonderen Submission Weg haben, also im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass dein Paper bereits bei Archive oder BioArchive oder was es auch immer ist, bereits veröffentlicht.
Das ist nur für die Physiker, wenn ich das richtig,
genau, sehe.
Und da ist das Archive, steht ja auch, ja,
genau.
Simply put, you shared your preprints on Archive, published it on SciPost.
Genau, also sie sind jetzt mit einem Physikjournal gestartet, weil das aus ihrer eigenen Welt sozusagen kam. Ich glaube, der Gründer ist Professor der theoretischen Physik in Amsterdam. Genau, deswegen sind sie in dem Bereich gestartet und dein Paper muss sozusagen bei Archive bereits publiziert sein, damit du es hier einreichen kannst. Und dann gibt es ein Peer Review Prozess, den sie Peer Witnessed Refereeing Prozess nennen, der sozusagen öffentlich stattfindet, ne, aber weiterhin durch Experten. Und darüber hinaus bieten sie zwei Features, die ich wiederum sehr gut finde. Das eine ist Commentaries, also Kommentare. Du kannst für deine veröffentlichten Paper jeweils Kommentare freischalten lassen. Das heißt also, auch nach der Veröffentlichung bei SciPost kann der Peer-Review-Prozess sozusagen öffentlich weitergehen. Wo ich mich frage, kann er doch aber auch bei Archive? Na, also du versuchst in gleichem Maßen dann wieder an zwei Stellen dasselbe Paper zu versuchen so, zu veröffentlichen und kommentiert zu lassen. Was ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das hilft. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich bin mir einfach nicht sicher, dass das hilft. Und was ich auch gut finde, ist, dass sie einen Bereich Thesis haben. Ne, wo du genau das, was man oftmals nicht veröffentlichen kann. Gerade so Master-Thesis ist jetzt noch nicht so verbreitet, die auch zur Veröffentlichung bei PhD und Habilitation ist das, glaube ich, deutlich verbreiteter, weil notwendiges Feature des Ganzen, wenn ich mich nicht täusche. Das finde ich auf jeden Fall aber einen guten Punkt, weil genau das ist, was PeerJay auch am Anfang, finde ich, richtig gemacht hat, nämlich auch diesen Punkt Graduates und PeerJay ist ja noch ein bisschen weitergegangen, Undergraduate Publishing mal aufzugreifen. Ne? Also genau. Den Nachwuchs früh an genau dieses Verfahren, das so essentiell für die Wissenschaftswelt ist, ranzuführen und ihnen eine Plattform zu geben. Wir verlinken mal die FAQ-Seite, da ist relativ ausführlich beschrieben, aber trotzdem kurz und knapp, was eigentlich dahinter steht. Und jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja, aber was ist denn das, was ihr dann noch so machen wollt? Weil es hieß dann von Seiten SciPost, ja, und unsere Roadmap hat noch so viel mehr. Und dann ist es ein bisschen Suche, weil bei SciPost selber findet man keine Roadmap. Ne? Und das wäre irgendwie spannend, wenn sie schon so offen sind, das offen zu machen. Aber hinter SciPost steht eine Foundation. Selber Name, SciPost Foundation. Und in deren Gründungsunterlagen gibt es eine Satzung und auch einen Businessplan. Und dieser Businessplan äußert sich zum einen zum Financial Model. Da gehen sie halt her und sagen, dass langfristig gesehen sie eine Strukturförderung erreichen wollen durch Zusammenarbeit mit großen Wissenschaftsorganisationen und potenziellen auch, glaube ich, Publishern, sowas wie der Royal Society beispielsweise. Und zum anderen findet sich ein Implementation Time Plan und Plan. Und der ist seit Gründung, Oktober 2015, geht der bis 2018 und darüber hinaus. Dann letztens natürlich sehr weit geblickt. Aber für 2017 haben sie bereits, oder lässt sich bereits erkennen, dass sie beispielsweise das Feld erweitern wollen. Sie wollen auf die Astrophysik, auf die Mathematik und die Computerwissenschaften gehen. Die Informatik. Und das wiederum finde ich ganz gut, dass das zumindest nachvollziehbar und offen ist.
Hm? Ja, das Coolste an dem Businessplan, ich habe noch einen Businessplan in LaTeX geschrieben sehen.
Ja.
Selten. Sorry, keiner Witz. Nein.
Da siehst du aber auch deutlich, wo die herkommen.
Ja, ist klar.
Also ich habe gar nicht so eine abschließende Meinung, ob ich das jetzt so wahnsinnig gut finden soll oder wahnsinnig oder eher kritisierenswürdig. Das ist momentan finanziert durch die NWO, also die niederländische Organisation für Wissenschaften und durch FOM, glaube ich, was war FOM nochmal? Auch irgendwas Niederländisches, irgendeine Forschungseinrichtung. Jetzt nicht despektierlich gemeint.
Also sie haben viele Sachen aber auch richtig gemacht. Also nicht nur, dass sie das in LaTeX geschrieben haben, sondern sie sind auch Mitglied von
CrossRef.
Ja, CrossRef, ganz genau. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja.
Also es gibt viele Feature, die wirklich gut sind. Und erstmal kann ein weiteres Open Access Journal, wenn es genau an der richtigen Stelle ansetzt und die richtigen Dinge beachtet, nämlich kein Pseudo-Journal zu sein, kann das nicht schaden. Und wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Ich denke, das kann man ein bisschen im Auge behalten. Ist jetzt nicht ganz so unser, wahrscheinlich unser Themenfeld, aber nun ja.
Schön. Gut, gehen wir in den nächsten Abschnitt. Peer Review und Metrics.
Oh, haben wir fast zu übergeleitet.
Warst du glatt?
Unbeabsichtigt. Also, wo sind meine Notes? Genau. Ich glaube, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge hatten wir kurz erwähnt, dass im Blog von Open Air so eine kleine Serie zu Open Peer Review erschienen ist. Genau. Tony Ross Hellauer, hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt hier. Und der sich mal angeguckt hat, oder ich weiß nicht, ob er es allein gemacht hat oder ob er es mit Kollegen zusammen gemacht hat. Was gibt es eigentlich für Definitionen für diesen Peer-Review-Prozess und für den Open-Peer-Review-Prozess? Und ich glaube, sie sind am Ende auf 122 unterschiedliche Definitionsansätze gekommen, die teilweise konfliktierend waren, teilweise sich ergänzend, teilweise auch deckungsgleich. Und das haben sie innerhalb dieser drei Blogposts mal auseinandergenommen. Und jetzt ist der dritte und letzte Blogpost erschienen, unter dem Titel Defining Open Peer Review Part 3, a Community-Endorsed Definition. Das heißt, was sie hier versucht haben, ist, mal die Kernelemente der Definitionen, die sie gefunden haben, mal zusammenzufassen und mal zu versuchen, so eine Open Peer Review Definition, die grundsätzlich allen Ideen gerecht wird, zu finden. Und die geben sie auch. Die ist auch verlinkt in dem Artikel. Und was sie dazu noch geben, ist sozusagen herauszustellen, was eigentlich die positiven Aspekte von Open Peer Review nochmal sind. Und an der Stelle einfach nur der Hinweis, wiederum interessant zu lesen, weil sie auch wirklich so ein bisschen Einblick in die Analyse gegeben haben, mal ein bisschen Zahlen gegeben haben, dass man das nachvollziehen kann und das die Daten auch zur Verfügung gestellt haben.
Ja, das hat man selten, dass die hier auch das entsprechend so aufbereiten, noch mit Statistiken dazu. Also das ist eine wunderschöne Sache, hatte ich noch gar nicht gelesen.
Also auch der Datensatz liegt bei Google Docs. Ja, ist jetzt nicht so schön. Könnte man auch bei Figshare ablegen. Zenodo. Oder Zenodo, genau.
Die finanzieren das doch, oder?
Genau. aber ich glaube, er lag jetzt bei Google Docs, weil er bearbeitbar sein sollte.
Okay.
Insofern, wen das Thema interessiert, einfach mal lesen. Und an der Stelle vielen Dank nochmal an das Team, weil das ist, sich über die Definition so einem Konstrukt zu nähern und daraufhin abzuleiten, was eigentlich die positive Effekte oder die Gewinnerwartungen dabei sein können, finde ich einen wirklich, wirklich validen Ansatz.
Ich würde jetzt hier das eine fast überspringen, weil wir nämlich gerade bei Danke waren. Also wir müssen eigentlich Danke sagen. Eigentlich ein mehr als nur ein Danke, das ist eigentlich schon eine fast Grundlage unserer Existenz hier.
Ja.
Wir
könnten das offen lassen, wem wir danken. Das können die Zuhörer erraten und als Belohnung gibt es.
Nee, wir müssen es schon aussprechen.
Ja, allerdings.
Wir müssen es schon wirklich aussprechen. Also ein ganz großes Dank, wir können es nicht stark betonen, geht an Elsevier, den Publisher der Publisher,
ja.
der Königin unter den Publishern, was auch immer. Wunderbar. Also ganz herzlichen Dank. Wir hatten hier so viele tolle Zeiten mit Kommentaren dazu. Und es gab immer wieder ausreichend Gründe, hier sich in vielen Worten wortschwallend über Themen auszulassen. Und Dank geht an LDW für so viele tolle Sachen. Und auch am Ende des Jahres haben sie es nicht lassen können. Und haben doch tatsächlich noch einen zum Besten gegeben. Man glaubt es kaum, es ist aber so. Was ist das Wichtigste in der Wissenschaft? Messen von Leistung. Und was hat sich da als so hervorragendes, ungänzlich tolles Tool herausgestellt? Der Impact Factor.
Mhm.
Aber auch der Impact Factor ist nicht perfekt. Das heißt, man muss ihn noch auf höhere Ebene setzen. Und wer hat es getan? LCW hat jetzt den 1000-tollen, unschlagbaren Sidescore entwickelt, der mathematisch genau das gleiche ist wie der Impact Factor, aber auf einer viel tolleren Datenbasis, nämlich der von Elsevier Scopus. Okay, also Ironiemodus aus. Unglaublich, unglaublich. Also, ihr habt wirklich wieder mal jemand nicht einen Schuss gehört und das ist wie immer Elsevier. Ich kann nur so aus meiner Community so erzählen, die amerikanische Society für Mikrobiologie, ASM, die sagen mittlerweile zum Beispiel, ja, wir nehmen diese Angaben von Impact-Faktoren von unseren Papern runter, von unseren Journalen runter, weil es einfach Blödsinn. Ja? So, und das gleiche Nature, wir hatten auch schon drauf verlinkt, haben sie auch gezeigt, so wie stark der Impact-Faktor mit den Zitationen einzelner Publikationen korrelieren, Blödsinn. Auch nochmal dieses Paper auch von Björn Brems dazu. Also der Journal Impact Factor ist ein super schlechtes Kriterium, um Sachen zu, oder um Wissenschaftler und einzelne Arbeiten zu bewerten. Ne? Mhm. Wird leider benutzt, aber eigentlich muss man den vergraben und sagen, so, vergesst es, das war nur mal so ein Witz für ein paar Jahre. Das nutzt eigentlich keiner und das ist eigentlich auch totale Pillepalle. Es gibt immer noch, also es gibt noch Berufungskommissionen, die das sozusagen noch aufsummieren lassen. Die haben den Schuss auch nicht gehört. Aber dann nochmal ausreichend Energie aufzuwenden, um jetzt sozusagen den Impact Factor 2.0 zu machen, diesen sogenannten Sidescore, darauf kann wirklich nur einer kommen.
Ja.
Haben wir gelacht.
Also, insbesondere, wenn man dieses vielschichtige Gesicht von Elsevier sieht, auf der einen Seite haben sie ja den Anspruch, mit der Zeit zu gehen, moderner zu werden. Jetzt tatsächlich in einem Pilotprojekt auch sowas wie offene Review-Verfahren mal auszutesten. Wobei man immer noch nicht weiß, ist das jetzt Open Washing oder ist das ernst gemeint? Aber Elsevier ist wirklich die Hochpriesterin der wissenschaftspublizistischen Schizophrenie. Das ist echt, es geht einfach nicht gröber. Da muss, ich weiß auch nicht, wie dieses Unternehmen existieren kann. Da muss ein Argumentationsriss durch dieses Unternehmen gehen. Wahrscheinlich stehen auf der einen Seite 3 Personen, die ein bisschen offener werden sollen, und auf der anderen Seite 4000 Leute, die sagen so, was, wo kriegen wir jetzt die nächsten Kneten und Moneten her? Es ist unfassbar.
Ja, und, ach ja, und, also man möchte das ja nicht vermuten, aber die Leute von eigenfactor.org haben sich das mal ein bisschen näher angeschaut, mal so ein bisschen verglichen sozusagen. Und zwar Journale, wie sie gerankt werden mit dem klassischen schlechten Impact Factor und dem neuen tollen Sidescore. Lustigerweise gibt es gewisse Journale und Journalgruppen, die einen schlechteren Sidescore haben als sozusagen äquivalent im Impact Factor. Und zwar sind das die Sachen aus der Publishing Group, Nature Publishing Group. Es gibt rein zufälligerweise eine gewisse Gruppe an Journalen, die mit diesem Score besser dasteht. Lustigerweise gehören die alle zu Elsevier.
Ach nein.
Nein, doch. Oh. Also, was soll man noch sagen? Also, bitte, also. Also ich bin sprachlos. Also nochmal nur herzlichen Dank für Elsevier für diese wundervollen Momente, die hier präsentiert werden. Also die Open Science Radio gäbe es ohne euch eigentlich nicht. Denn also dann hätten wir immer so 5 Minuten Sendung, weil es eigentlich nicht zu berichten gibt. Herrlich. Belassen wir es dabei oder?
Ja. Oder, also lest euch wirklich diesen Artikel vor und macht euch mal den Spaß. Es gibt oben so ein Table of Contents, so eine Inhaltsangabe, ne? weil dieser Artikel der Zeit nach entstanden ist. Also an zu mehreren Daten sind halt einfach immer wieder Stücke hinzugekommen. Und lest mal durch diese 6 Punkte und versucht mal, die Fragen zu beantworten. Beziehungsweise das dahinter zu erraten. Und es gibt diesen Punkt 3, ist Sidescore fair? Und ich habe echt erwartet, dass da sowas wie steht wie no. Also sie machen sich ein bisschen mehr Arbeit zum Glück, aber
es ist sehr differenziert. Ne? Wir waren jetzt hier etwas roh dabei, aber wenn man ein bisschen sozusagen Daten haben möchte, um das anzuschauen, voilà, da ist es und naja.
Es ist ja erstaunlich.
Was sich allerdings herausstellt, was irgendwie ein besserer Indikator für Citations ist, zumindest, ja, oder für Impact eines Journals, ist Twitter. Da gab es einen schönen Artikel, aber was heißt schön? Ich habe ihn nur überflogen. Es gab sozusagen nur hier, wo wir in der Metrics-Section einen kleinen Artikel, wo zumindest für die Ökologie gezeigt wurde, dass Twitter-Aktivität ein gutes Maß ist, wie später, also langfristig, ein Artikel später zitiert wird. Und das ist ja, wird ja auch durch Altmetrics und solche Sachen auch mit abgebildet. Mhm. Naja, also das funktioniert zumindest besser als sowas.
Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendjemand auch mal die Untersuchung dahingehend betrieben hat, unter so Zeitschriften oder zeitungsähnlichen Aspekten in einer Publizistik kann man das machen, dass du dir anguckst, welchen Nachrichtenwert Artikel haben, der versucht wird als Aufhänger über den Titel oder über die Headline zu verkaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch wieder sowas geben würde, wie dass sich eher die reißerischen, in Anführungsstrichen, Titel wahrscheinlich auch besser durchsetzen würden, was hier natürlich dann durch sowas wie Twitter nochmal verstärkt werden würde.
Ja, das befeuert ist, das stimmt wohl, ja.
Und deswegen wundert mich das auch gar nicht, dass Twitter da so gut dasteht.
Das ist natürlich auch Kausalität dahinter, ne? Natürlich, klar, wenn man dann in Twitter das Ganze liest, dann wird man es vielleicht auch auf die eigene Liste packen. Natürlich, das ist korreliert zumindest. Gut, da wir so uns Richtung Sendungs- und als auch Jahresende begeben, muss man nochmal gucken, was gab es noch an tollen Sachen oder sozusagen, was sind so wichtige Menschen im Jahr 2016 gewesen?
Mhm. Und wir haben dieses Jahr an zwei Punkten an mehreren Punkten, aber an zwei, die wir herausgreifen können, von Felix Schönbrot gehört. Zum einen haben wir ihn getroffen auf dem Barcamp Science 2.0 und er hat dort den Ignition Talk gehalten und wir haben ihn danach kurz 5 Minuten abgegriffen und haben uns auch verabredet, das nochmal etwas länger und ausführlicher zu machen. Auch so ein 2017 Wunschprojekt.
2017, alles wird besser.
Genau. Und zum Zweiten haben wir von ihm gehört, weil er als, ich glaube, Psychologe ist er und arbeitet an der LMU in München, wenn es mich nicht täuscht, die ja als erste Uni in Deutschland tatsächlich sowas wie ein Open Science Committee gegründet hat, in der er auch Mitglied ist. Und auch beim Ausschreiben einer Professorenstelle in der Mitte des Jahres, wenn ich mich nicht täusche, Open Science explizit in die Ausschreibung mit aufgenommen haben, in der Form von bitte auch ein Statement, wie sie zu Open Science stehen.
Genau. Und das war auf Drängen dieses Komitees sozusagen, genau. Was ich, wenn ich mich recht entsinne, einfach sozusagen selber gegründet hat und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob der Präsident sowas absegnen muss, aber einfach anhand dieser Aktivitäten das vorangebracht hat. Also das ist auch ein schönes Beispiel für Selbstorganisation innerhalb von Universitäten und ähnlichen Organisationen. Also kann man mal angehen.
Genau. Und Felix hat jetzt zum Jahresabschluss sozusagen den diesjährigen Lerner Rosenthal Prize for Open Social Science bekommen. Der wird jährlich verliehen von der Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences. Durchaus auch ein renommierter Ausgeber dieses Preises. Und ich denke, das ist eine schöne Belohnung für ihn und seine Kollegen, für die Arbeit, die sie hier vor allen Dingen idealistisch vorangetrieben haben. Auch nicht nur idealistisch, sondern sie haben ja auch eine ganze Reihe an tatsächlichen Projekten umgesetzt. Sie haben das Thema Open Badges, glaube ich, vorangetrieben, wenn ich mich nicht täusche. Insofern herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Das ist wohl verdient.
Wunderbar, tolles Beispiel. Weiter so, ja. Felix. Nicht nur wir haben uns wichtige Leute rausgesucht, nein, auch Nature, okay, andersrum, Nature hat die Leute rausgesucht und wir hängen uns jetzt etwas dran. Wie viele jetzt auch machen sozusagen, lassen viele Institutionen oder Organisationen jetzt nochmal das Jahr 2016 Revue passieren und überlegen, okay, was waren denn wichtige Momente, aber was waren denn auch wichtige Menschen? Und Nature hat sich 10 Leute rausgesucht, die was Wichtiges gemacht haben. 10 people who mattered this year, wie sie es nennen. Und mit voller Freude haben ich da die Alexandra Elba Kayan entdeckt und das ist die Macherin von Sci-Hub. Wir erinnern uns, Sci-Hub, eigentlich die, wenn man es böse sagen möchte, die große Piraterie-Plattform für wissenschaftlichen Content oder wenn man sagen möchte, die große Befreiungsplattform wissenschaftlichen Wissens. Auf jeden Fall wurde die dort gelistet und da muss ich mal wieder sagen, dass es wenn wir jetzt so Elsevier dagegen halten, die definitiv diese Person nicht damit reinzählen würden, ist ja die Nature Publishing Group doch offen auch für solche Sachen und sieht auch den Mehrwert, den diese Schwarz- bis Grauzonen Aktivitäten hier bringen. Und das muss ich sagen, echt wunderbar, dass das hier so gemacht wurde. By the way, auch hier kann man eigentlich Elsevier danken, wieder einmal, denn ja, sie haben ja durch ihre sozusagen Klage oder gegen Sci-Hub das Ganze noch an ein bisschen weiter an Land gespült. Das heißt also hier klassischer Barbara Streisand-Effekt. Auch danke wieder, Elsevier, großartige Arbeit. Ich weiß nicht, aber es war, glaube ich, schon 2015. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das wirklich nochmal schön, dass auch hier sozusagen die Macherin als auch die Plattform damit wieder ein bisschen wieder nach oben gerückt wird und auch die Wichtigkeit und die Problematik auch nochmal ins Rampenlicht kommt.
Also es fällt natürlich auf, dass der Artikel sehr neutral geschrieben ist. Ne? Also hier wird an aller Stelle die Referenz gesagt, dass hier aller Wahrscheinlichkeit nach eine illegale Aktion, ne? Sie wird ja auch als Paper Pirate dargestellt. Es wird überall gesagt, dass Gerichtsverfahren anhänglich sind, aber auch, dass sie Zuspruch und Kritik bekommen haben. Michael Eisen kommt zu Wort.
Genau.
Ne, auch das, das
Gründer von PLOS.
Genau, auch das ist etwas, was man hätte sonst weglassen können. Also sie versuchen schon sehr ausgewogen zu sein, nicht zu überschwänglich positiv, aber auch nicht zu überschwänglich negativ, was ich ihnen an der Stelle zugutheißen kann. Und sie lassen es am Ende natürlich auch ohne Bewertung selber.
Na gut, aber allein schon die Nennung einer Person, absolut, die wichtig war, ist natürlich wunderschön. Also das ist super. Also muss ich auch sagen, da wirklich mal Hut ab vor Nature Publishing Group, die auch immer wieder auch durch Innovationen und derartige Sachen kommen und auch hier durch eine neutrale Berichterstattung, also was heißt neutral, aber durch eine ausgewogene Berichterstattung hier auch solche Leute zu Wort kommen lassen und oder das, was heißt, also hier auch solche Themen und Personen zu platzieren, die, sagen wir mal, doch arg ihr eigenes Geschäftsmodell bedrohen. Ja. Muss man schon sagen. Und von daher ist das sehr fair zu zumindest, was man von anderen Gruppen wieder nicht sagen könnte. Ja. Also von daher wirklich gut.
An zwei Stellen finde ich den Artikel oder diese Liste vielmehr, ist ja fast ein Listikel, tatsächlich auch noch bemerkenswert. Zum einen haben sie Elena Long mit aufgenommen und bin mir nicht sicher, ob das jedem was sagt, Physikerin. Ja. Und vor allen Dingen Transgender-Person,
genau,
die sich über das Jahr, ich glaube, wir haben sie hier nie erwähnt, aber die sich über das Jahr sehr, sehr offen dafür eingesetzt hat, dass Minderheiten wie diejenige, zu der sie sich selber zählt, einfach mehr gehört werden und genau wegen ihrer Lebensweise nicht ausgeschlossen werden.
Genau, diese ganze Diversity-Problematik innerhalb der Wissenschaft, die ja doch häufig von mal, weißen Männern dominiert wird.
Genau. Ganz einfach. Ja, und das finde ich einen schönen Zug, dass Nature hier auch in die Richtung da nochmal eine Nennung vornimmt. Und was ich auch finde, ist, dass sie immer schließen mit Once to Watch, in dem Fall jetzt 2017. Also diejenigen, die jetzt schon sozusagen ein Garant eigentlich dafür sein dürften, dass sie im kommenden Jahr zu allerlei Amüsement für uns, aber vor allen Dingen für allerlei Fortschritt in der Wissenschaft sorgen werden. Da sind sowas wie Robert Feidenhans vom EXFIL, vom European EXFIL, Laser-Projekt dabei, aber auch Cory Barkman, die in der Chan Zuckerberg Initiative die Wissenschaftspräsidentin ist. Also das ist die Initiative, ja, die von Mark Zuckerberg, ja, und seiner Frau gegründet, ja, wurde. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass sie da drin ist, aber hey, sie hat einfach ein Riesenbudget, ne?
Das ist richtig. Sie hat Macht damit, das ist ganz klar, natürlich. Genau. Das ist natürlich, also ich kannte die jetzt vorher auch nicht, aber klar, das ist natürlich, sitzt am sehr, 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 sehr langen Hebel natürlich, ja.
Ne, auch jemand vom Human Genome Project ist wieder dabei, Jeff Berg. Und diesmal auch der Chief Designer vom China Lunar Program. Also auch das finde ich schon mal einen echt interessanten Ausblick.
By the way, man soll sich vor Augen halten, es geht hier nicht um die Sequenzierung des Human Genome Project, das hatten wir 2001 sozusagen abgeschlossen, sondern um die Neusynthese. Ja, also das ist ja.
Und ich glaube, sie stellen Hefe her, richtig?
Ja, momentan. Der Craig Venter hat ja auch sozusagen, kam von der Sequenzierschiene und hat das dann aufgedröselt und dann hat er sozusagen erstmal einfache Bakterien gebastelt und so. Und dann ist jetzt das, ich weiß gar nicht, wie Craig Venter hier mit verknüpft ist, ob da auch ein Projekt mit drin hängt, aber auf jeden Fall diese Synthese-Sachen, das kommt aus der Ecke. Und genau, fangen wir erstmal klein an, machen wir nicht gleich ersten Menschen, sondern machen wir erstmal so eine kleine Hefe, die ist schon kompliziert genug, so als Eukaryot im Vergleich zu einem Bakterium.
Ja.
Von daher, interessant.
Ja, also insofern, sowas mag ich.
Kann man ein Auge drauf haben.
Ja, das hat Nature gut gemacht.
Ja, wie so viele Sachen. Okay. Müssen noch ein bisschen an ihrem Copyright-Zeug und sowas arbeiten, ansonsten, ja, gut.
Das stimmt.
Nee, aber also das war, denke ich, schon eine schöne Abschluss zum Jahr mit dieser Krönung.
Ja. Genau.
Ja, Matthias, dann haben wir die Liste eigentlich durch, oder fehlt dir noch was?
Nö, und das beschließt sozusagen auch das Open Science Radio Jahr.
Genau, also wie schon gesagt, wir haben viele Leute am Start, einige haben dieses Jahr nicht mehr geklappt, obwohl wir das schon angegangen sind, aber das kennt man ja, also wir sind eingespannt, die Leute sind eingespannt, dann geht es halt leider nicht immer so auf, aber dann kann man sich schon mal aufs nächste Jahr freuen. Ich hoffe, ich treffe einige von euch auf dem Kongress, auf dem 33C3. Ansonsten können wir noch sagen, schönes Fest, viele Entspannung hoffentlich und dann wieder viel Energie im neuen Jahr.
Genau. Und das verspricht ja auch wieder sehr lebhaft zu werden. Insofern, wir versuchen mitzuhalten.
Genau.
Und ich glaube, dieses Jahr haben wir es ganz gut hingekriegt, doch recht regelmäßig zu erscheinen, auch abzüglich der etwas verlängerten Sommerpause.
Naja.
Aber
gut. Wir haben den Counter schon sehr hochgetrieben dieses Mal.
Ja,
ne? Gerade mit dem Barcamp.
Das stimmt.
Matthias, war wieder wunderbar, mit dir zu sprechen. Jedes Mal eine Freude. Ich freue mich auch schon auf das Jahr 2017 wieder mit dir.
Ja, Dito, es wird, Elsevier hält bestimmt das eine oder andere Präsent für uns bereit.
Ganz genau, einigen Bonbons, da bin ich auch sehr sicher. Also herzlichen Dank an Elsevier.
Genau, liebe PRler bei Elsevier, ihr könnt auch gerne vorab uns schon mal eine Mail schicken mit Embargo. Also wir halten das auch gerne ein, aber dann sind wir aus erster Hand informiert. Das wäre großartig. Genau.
Das wäre super.
Ja.
Das wäre richtig super. Könnt schon vor was aufnehmen.
Genau, nehmt euch im Safe an der Uni Würzburg, Konrad regelmäßig Mails schreibt.
Genau.
Oh je.
Und genau, wir können ja Sachen bei denen aufnehmen, auf Tonband ablegen und in unserem Safe verbunkern. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann machen wir es öffentlich.
Ja, das halte ich für eine sehr gute Idee.
Und Copyright bekommt ihr natürlich auch von uns.
Ja, plus einen OSR-Score.
Oh, super, genau. Hm? Ihr kommt, genau, ach, lass mal, es reicht, so muss man das ja nicht beenden. Ne?
Nein, also vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben, also ihr vor allen Dingen ideell unterstützt haben, alles andere ist überhaupt nicht wichtig. Das hier ist weiterhin eigentlich ein Spaßprojekt von uns und ein Community-Projekt mit denjenigen, die uns auf spannende Dinge hinweisen. Und wenn ihr was Gutes tun wollt und tatsächlich das in monetärer Form machen wollt, spendet es an Wikipedia, spendet es an Wikidata, spendet es an Wikisite oder andere gemeinnützige Projekte, die euch am Herzen liegen. Und dann ist das alles gut, so wie es ist.
Genau. In dem Sinne ein schönes neues Jahr dann und wir hören uns bald wieder.
Bis 2017.
Bis bald.
Bis dann.
Supi. Tschüss.